Ja, hey, es ist mal wieder schön, hier zu sein. Es ist mal schön, wieder euch zu sehen. Der eine oder andere kennt mich noch, der eine oder andere kennt mich nicht. Es ist schön, neue Gesichter zu sehen. Wir hatten im März, im März hatten wir Staffelstabübergabe. Seitdem ist Sven hier. Du machst einen richtig coolen Job. Vielen, vielen Dank. Du bist ein großer Segen hier. Come on. Ja, du sitzt dich in meinem Spuckradius, du vertraust mir. Das ist sehr gut. Ja, genau, lassen wir das. Wir klären das nachher im Auto. Ja, bevor ich kurz einsteige, ich stelle mich ganz kurz vor. Ich bin der Jonas. Ich war, bevor ich quasi den Stab übergeben habe, war ich 3 Jahre hier, 2,5 Jahre und durfte den Campus hier leiten. Ich habe es mega genossen, ich habe euch gefeiert, ich habe die Zeit genossen, wir durften den Indoor-Spielplatz starten. Es war eine absolut bewegende Zeit, es ist viel passiert in dieser Zeit. Und in dieser Zeit habe ich auch Nachwuchs bekommen. Ich habe aktuell 4 Kinder und es gibt auch nicht mehr. 4 gewinnen, das ist Schluss, passiert auch nichts mehr. Für alle, die es nicht wissen, wir haben, die sind 9 Jahre, 7 Jahre, 4 und 2. Genau, unser Zweiter ist jetzt dieses Jahr in die 1. Klasse gekommen. Und es ist so cool zu sehen, wie Kinder einfach wachsen, wie sie aber auch im Glauben wachsen. Und wie sie auch einfach ihren Glauben auf einmal hinterfragen und so. Und dann kommen sie fragen, ja, Papa, was ist denn, wenn Jesus überhaupt nicht echt ist? Was ist, wenn es das gar nicht gibt? Und du merkst so, wie du als Papa auf einmal denkst so, ja, okay, da kommt jemand, der wirklich ernsthaft hinterfragt, was der Glauben bedeutet. Und es ist so wichtig, dass diese Prozesse passieren. Es ist so wichtig, dass Fragen gestellt werden in diesen Bereichen. Und dass Glauben vertieft werden darf, dass Menschen ihren eigenen Glauben entwickeln. Und dass sie selbstständig auf eigenen Füßen stehen dürfen. Und wenn wir Kirche bauen, wenn du heute hier bist, dann ist es mein Ziel, dass du heute nach Hause gehen darfst, sagst, hey, ich gehe nach Hause und ich nehme was mit, um es in meinem Alltag anzuwenden. Um in meinem Glauben selbstständiger zu werden und zu wachsen und zu verstehen, wie kann ich Glauben auch ganz persönlich anwenden, wie kann ich ihn praktisch anwenden. Denn wir sind in dieser Predigtserie gesund und ich weiß nicht, was du mit Thema gesund verbindest, ob es für dich mehr so das Motto ist, Work-Life-Balance, alles muss irgendwo ein bisschen funktionieren und das gesunde Leben läuft so, oder ob es für dich gesunde Nahrung ist, die du zu dir nimmst, oder ob gesund für dich eher so ein Modewort ist, wo du sagst, ja, diese Perfektion erreiche ich nie, was soll ich damit? Ich bin einfach immer ein bisschen ungesund. Wie antwortest du, wenn Menschen dich fragen, wie geht's dir gerade eben? Das ist so eine Frage wie, hey, fühlst du dich gerade eben gesund in deinem Leben? Meine persönliche Antwort gerade eben ist immer eine Frage der Perspektive. Und es ist eine Frage, wie viel Zeit haben wir? Weil es gibt so viel zu erzählen, was im Leben passiert, so viel Gutes zu erzählen, aber auch genauso viel Herausforderndes. Und vor der Lobpreiszeit hatte ich einen Eindruck für einen Vers und ich möchte mit euch mit diesem Vers auch starten. Steht in Matthäus 11, den siehst du nicht hier, den kannst du selber am Handy nachlesen und in deiner Bibel nachlesen, pack sie aus. Matthäus 11 und ab Vers 28, da heißt es, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und eure Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und dann Vers 30 heißt es, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht. Ich glaube, manchmal in unserem Leben mühen wir uns ganz viel ab und laufen wie so ein Hamster im Rad, um gesund zu werden. Wir tun alles dafür, was wir können, aus unserer eigenen Kraft heraus, um gesund zu werden. Wir strengen uns an. Und auf einmal wird dieses Gesund, dieser Status im Glauben vielleicht auch gesund zu sein oder im Leben gesund zu stehen und noch da ein guter Ehemann zu sein, eine gute Ehefrau zu sein, in der Schule gut zu sein, im Studium gut zu sein, auf der Arbeit gut zu sein. Du merkst auf einmal, wie dieses Gesund nicht etwas ist, was dich freisetzt, sondern was eine Belastung ist für dich. Was dich ganz schön viel kostet in deinem Leben. Ganz schön viel Energie kostet. Und dann heißt es, das Joch, das ich euch auflege, ist leicht, sagt Gott zu uns. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Und genau das möchten wir heute uns entdecken. Was verlangt Gott von uns? Was dürfen wir entdecken? Wo darf uns Gott auch im Glauben herausfordern? Wo dürfen wir erleben, dass er uns diese Lasten auch abnimmt? Dass unser Glaube uns in eine Freiheit hineinführt, zu wissen, wir dürfen in Jesus gesund sein. Und wir müssen nicht in dieser Welt gesund sein, sondern wir dürfen in Jesus gesund sein und in diesem Glaubensleben auch wachsen. Und heute darf es um das Thema gehen, gesunde Entscheidungen. Wie treffe ich persönlich gesunde Entscheidungen? Und man hat so eine Frage in die Runde, wie viele Entscheidungen trifft man pro Tag? Was ist so der Durchschnitt von einem Menschen, was man ungefähr ausgerechnet hat? 100 Entscheidungen? Ja, okay. Noch eine Schätzung? Noch eine Schätzung? Noch eine Schätzung. Ja, du kannst es verdoppeln. Man trifft im Durchschnitt 20.000 Entscheidungen im Tag. Und es fängt an damit, was für Klamotten ziehst du an? Was esse ich zu Frühstück? Das sind so die Entscheidungen, die du wahrnimmst. Aber von diesen 20.000 Entscheidungen treffe ich knapp 90-85% meiner Entscheidungen absolut unbewusst. So, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Ich entscheide einfach, weil ich das schon immer so tue. Okay, ich drücke nochmal auf Snooze. Ist vielleicht eine unbewusste Entscheidung schon bei dir, weil es schon so tief drin ist. So, du machst es gar nicht mehr bewusst und tust es schon absolut unbewusst. Aber ich treffe ganz viele Entscheidungen in meinem Leben unbewusst. Und weißt du was? Jede Entscheidung, die ich in meinem Leben bewusst treffe oder jede Entscheidung, die ich treffen muss in meinem Leben, kostet mich Energie. Kostet mich Kraft. Warum sind Prüfungen so anstrengend? Weil ich ganz viele Entscheidungen in ganz, ganz kurzer Zeit in meinem Kopf abrufen muss. Und das kostet mich Kraft, das kostet Energie in meinem Leben. Und es gibt Lebensphasen, wo ich auf einmal ganz viele große Entscheidungen in meinem Leben habe. Und dann ist es völlig okay, wenn die Phase gerade anstrengend ist. Wunder dich nicht, das ist okay. Aber es gibt auch Phasen, wo es mal wieder ein bisschen einfacher ist. Es gibt Phasen, wo ich mir leichter tue, Entscheidungen zu treffen im Leben. Und es gibt Phasen, wo es manchmal herausfordernd ist, im Leben Entscheidungen zu treffen. Aber wir dürfen Entscheidungen ganz persönlich treffen, egal wo wir stehen. Und um dir ein Beispiel zu geben, was du in Entscheidungen triffst, ich weiß nicht, kennt jemand von euch Foodsharing? Kann man so Hand hoch, wer kennt das so eine? Ja, hier sieht man so ein Foto, aber ich persönlich bin, wir als Family sind da seit 3 Jahren relativ gut unterwegs. Wir haben unser Lebensmittelbudget roughly wahrscheinlich im Monat um so 250 Euro gesenkt damit und tun auch der Umwelt was Gutes. Aber was ich damit sagen will, wenn ich quasi solche, das ist ein Abhol von Lebensmitteln. So, das ist, was wir da umsonst quasi kriegen. Aber wenn du das abholst, dann musst du ganz, ganz viele Entscheidungen ganz schnell treffen auf Basis von den Sachen, die du nach außen siehst. So, du musst ganz schnell entscheiden, ob du die Banane gut findest oder nicht und du nimmst die mit. Und du musst ganz viele Entscheidungen ganz schnell treffen, aber du weißt am Schluss nicht, ob es wirklich alles gut ist. Und dann machst du das oft noch in Räumlichkeiten, wo das Licht nicht perfekt ist. Das heißt, du kommst dann nachher nach Hause und stellst die Kiste auf den Tisch und merkst so, ja okay, da ist wirklich noch Sachen dabei, die wirklich nicht mehr gut sind. Und die muss ich nochmal aussortieren. Weil auf einmal ist eine Entscheidung irgendwo getroffen in einem Umfeld und ich merke so, die Atmosphäre, die dort war, hat diese Entscheidung beeinflusst. Und ich gehe auf einmal raus aus dieser Atmosphäre, raus aus diesem Raum und stelle mich woanders hin und merke, hey, es kommt eine andere Situation, eine andere Perspektive drauf. Und ich merke, hey, diese Entscheidung war vielleicht gar nicht so gut, das einzupacken. Und ich lege es wieder raus und tue es wieder weg. Entscheidungen haben ganz viel damit zu tun, in was für ein Umfeld bewege ich mich gerade eben, wo stehe ich gerade eben. In was für eine Atmosphäre treffe ich meine Entscheidungen? Treffe ich sie dort, wo vielleicht Druck und Stress herrscht? Wo schlechtes Licht da ist, wo schlechte Bedingungen sind? Oder treffe ich klare Entscheidungen dort, wo ich zur Ruhe kommen darf? Und dort, wo ich wissen darf, hey, ich kann es mir nochmal von allen Seiten mit gutem Licht angucken? Und kann eine gute Entscheidung treffen? Ich weiß nicht, wie du deine Entscheidungen triffst. Aber wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe so eine Frage in meinem Leben, die mich so richtig rumtreibt. Und da hätte ich gerne Antwort, Jonas, dafür. Dann kann ich dir sagen, ja, deine Antwort ist Jesus. Und dann können wir die Predigt beenden. Aber ich glaube, es darf noch viel, viel tiefer gehen. Denn Jesus darf die Antwort sein auf meine Fragen, ja. Aber ich darf verstehen, hey, wie kann ich zu dieser Entscheidung kommen mit Jesus? Wie kann ich Entscheidungen in meinem Leben treffen, die mich beleben und bewegen? Hin zu Jesus. Wie kann ich solche persönlichen Entscheidungen treffen? Mein erster Punkt ist, vom Leben zur Erkenntnis. Und ich weiß nicht, wenn du in die Bibel hineinguckst und liest, was für Entscheidungen die Menschen dort getroffen haben, muss ich ganz schön mit den Augen rollen manchmal. Und mir denken, ey, wie könnt ihr nur solche Entscheidungen treffen? Ich habe euch mal 3 Beispiele rausgesucht, die mich persönlich immer wieder rausführen. Ich denke mir so, warum? Also ganz klassisch, das erste Beispiel, Adam und Eva. Dieser Sündenfall. Die stehen im Garten Eden und es heißt, hey, ihr könnt für den und den Baum euch entscheiden. Und sie entscheiden sich für den Baum mit Erkenntnis und essen die Frucht und müssen sterben. Und ich so, ey, hättet ihr damals einfach anders entscheiden können? Dann wäre es heute für uns alle ein bisschen entspannter, wahrscheinlich. Warum tut ihr das? Warum? Die andere Situation, Petrus steht im Garten mit Jesus, bevor Jesus gefangen genommen wird. Und dieser Soldat von dem Hohenpriester kommt und nimmt Jesus gefangen und Petrus zieht sein Schwert und puff, hackt ihm das Ohr ab. Ey, so Dude, ey, warst du die letzten 3 Jahre überhaupt mit Jesus unterwegs oder hast du überhaupt aufgepasst bei dem, was Jesus gesagt hat? Wo warst du eigentlich die letzten 3 Jahre? eine Situation, auf einmal lässt du alles fallen, was du 3 Jahre vorher gelernt hast. Eine Entscheidung und auf einmal ist alles futsch, nicht ganz futsch, aber ist auf jeden Fall, ich frage mich, was hast du gemacht die 3 Jahre mit Jesus? Okay, Jesus hält das Ohr wieder hin und es wächst an und es ist alles wieder cool, aber trotzdem, diese Entscheidung, warum? Paulus und Barnabas sind unterwegs, haben eine richtig coole Missionsreise hinter sich, kommen zurück und wollen zur nächsten Missionsreise aufbrechen und fangen an, sich zu streiten. Über eine andere Person, die mitgenommen werden soll oder nicht mitgenommen werden soll. Und ich frage mich so, hey, warum müsst ihr zu aller Welt streiten im Augenblick? Ihr habt so viel Gutes mit Gott erlebt. Und dann streiten die zwei sich. Und ich frage mich so, warum? Und ich glaube, das ist ganz oft in unserem Leben, wenn wir Entscheidungen hineingucken, fragen wir uns manchmal, warum haben wir diese Entscheidung getroffen? Gott, warum ist das so gekommen, wie es gekommen ist? Warum habe ich diese Entscheidung so getroffen? Und dann stellen wir fest, dass Gott doch aus all diesen Geschichten etwas Gutes getan hat. Das Ohr ist wieder angewachsen, das Wunder ist passiert. Adam und Eva waren im Garten, Jesus ist gekommen, für dich und für mich gestorben. Paulus und Barnabas, sie trennen, sie gehen sich getrennte Wege und sie haben einen extrem großen Einfluss in dem, was sie weiterbringen im Evangelium. Menschen bekehren sich reihenweise. Und sie haben quasi den doppelten Impact. Gott tut aus dem, wo wir vielleicht aus unserer Perspektive falsche Entscheidungen treffen, macht er was Gutes. Und er lässt daraus etwas Gutes entstehen. Ich persönlich habe, bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Maschinenbau 4 Semester lang studiert. So, und ich habe immer gedacht, bevor ich es angefangen habe, habe ich schon eigentlich im Herzen gewusst, hey, eigentlich sollte ich irgendwann mal Pastor werden. Und ich habe zu Gott gesagt, nee, ich will eigentlich nicht. Und ich entscheide mich für dieses Studium und ich merke, während diesem Studium, das ist eigentlich nicht die richtige Entscheidung. Aber wenn ich jetzt hingucke, weiß ich, ich habe das Studium gemacht, ich habe meine Frau kennengelernt. Was für ein Hammergeschenk. Ich habe so viel Gutes erleben können. Und jetzt vielleicht meine provokante Aussage. Egal, welche Entscheidung du triffst in deinem Leben, Gott wird niemals dieser Kandidat sein und sagen, ey, du hast die Entscheidung getroffen, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Sondern er wird sich immer wieder zu dir stellen und sagen, hey, ich komme zu dir. Ja, du hast vielleicht eine Entscheidung getroffen, die nicht ideal war. Aber ich stelle mich an deine Seite, ich gehe mit dir durch dick und dünn und ich mache aus deinen Fehlern Gold. Und in deinen Fehlern will ich meine Stärke zeigen. Ich will mich zeigen dort, wo ich stehe. Ja, wir treffen manchmal in unserem Leben ganz schön falsche Entscheidungen. Aber wenn du jemals eine falsche Entscheidung getroffen hast, gib nicht auf. Bring sie ans Kreuz und lass erleben, wie Gott in diesem Moment etwas Gutes herausmacht. Denn egal was passiert, ich darf wissen, ich kann nie tiefer fallen als in seine Hände. Gott fängt mich immer auf. Egal wo du stehst und egal was du gerade persönlich erlebst. Wenn wir Entscheidungen treffen, wenn du Entscheidungen in deinem Leben triffst, dann gehen wir ja manchmal ganz schön analytisch vor. Wir gucken uns die Situation an, wir analysieren sie, wir denken durch, wir sagen, okay, vielleicht auch eine Pro- und Kontraliste, so, was würde dafür sprechen, was würde dagegen sprechen. Und wir checken so alles ab und irgendwann sagen wir, yo, ich habe die Übersicht. Ich kann das, ich bin der Mann dafür, ich kann das. Das ist genau mein Ding. Ich weiß alles, was ich wissen muss über das Thema, ich bin ready. Und dieser Fokus zu sagen, hey, ich habe es doch, ich weiß, wo es hingeht. Oder by the way, ich weiß, wenn ich das mir kaufe, dann tut mir das richtig gut. Wenn ich das habe, dann würde es mir gut gehen. Ich weiß es. Ich will das haben, weil ich weiß, es wird mir gut tun. Diese Entscheidung aus dieser Ich-Perspektive heraus bringt mich eigentlich ganz schnell in einen Punkt hinein, wo ich nur noch aus meiner eigenen Perspektive Entscheidungen treffe. Und um dir ein Beispiel zu geben, wo ich in meinem Leben auch definitiv falsche Entscheidungen getroffen habe. Ich erzähle dir nicht alle, weil das wäre ganz schön peinlich wahrscheinlich. Wir würden lang hier stehen. Deswegen habe ich euch eine Geschichte rausgepackt, wo ich persönlich echt zu knabbern hatte, weil die hätte ganz schön anders ausgehen können. Der eine oder andere von euch hat es mitbekommen, wir waren Pfingsten, sind wir in Urlaub gefahren, wir fahren immer nach Südfrankreich in Urlaub. Und wir sonntags im Gottesdienst, und nach dem Gottesdienst ging es los in Ehingen, wir fahren los, Und es ist irgendwann nachts und ich wusste, hey, cooler Parkplatz, wir machen Pause dort. Und wir haben vorher schon eine halbe Stunde vorher kurz Pause gemacht, haben angehalten, ein bisschen geschlafen. Und ich dachte, hey, ich bin fit, ich kann das noch. Steige wieder ins Auto ein, fahre wieder los und bin auf der Autobahn. Und irgendwann gibt es diesen Moment, wo dieser Sekundenschlaf ist. Und ich habe hier ein Foto mitgebracht von diesem Auto, von dieser Situation, als wir da drin stecken geblieben sind. Und du siehst hier dieses Auto. Es ist ein Wunder, es ist ein absolutes Wunder, dass nur eine Seite von dem Auto kaputt war. Es war ein absoluter Schockmoment. Wenn ich jetzt noch drüber nachdenke, ist so, ich kriege gerne alle Gedanken, sondern weil so viel in diesem Augenblick passiert ist. Und wisst ihr, ich saß an diesem nächsten Morgen da und ich habe mir persönlich so viele Vorwürfe gemacht. Weil ich gedacht habe, Gott, warum in aller Welt hast du nicht diese Vernunft gehabt, einfach stehen zu bleiben? Ich habe gedacht, ich schaffe es noch, ich kann es noch. Ich krieg's hin. Und das Krasse ist, weißt du, das war auf der Hinfahrt vom Urlaub. So, du hast eigentlich noch die nächsten 2 Wochen schön vor dir. Und Gott hat schön geöffnet, dass wir doch 2 Wochen Urlaub fahren konnten. Das ist eine andere Geschichte, aber in diesem Moment war für mich schon dieser Punkt, wo ich persönlich habe mir vorgeworfen, warum habe ich diese falsche Entscheidung getroffen? Und im Nachhinein gucke ich hin und sage, ja, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, dazu darf ich stehen. Und das ist okay. Wir treffen alle falsche Entscheidungen. Aber ich konnte erleben, wie in dieser falschen Entscheidung Gott uns trotzdem Bewahrung geschenkt hat. Wisst ihr, da war gerade eine Betonmauer auf der Autobahn auf der linken Seite und wir sind einfach nur an dieser Betonmauer entlang gerutscht und irgendwann zum Stehen gekommen. Wären wir nach rechts gefahren, wären wir irgendwo in der Wiese gelandet, wo auch immer, es ist alles viel, viel schlimmer. Und es waren keine Autos auf der Autobahn, es war nichts. Und es war absolutes Wunder. Wir saßen auch dort, dann kommt irgendwann die Polizei und fragt, hey, geht's den Kindern gut? Und wir so, ja, den Kindern geht's gut, okay, dann gehen wir wieder. Und die Polizei ist wieder gefahren, wir haben keinen Stress mit Polizei gehabt. Ich weiß nicht, was die Franzosen machen, aber es war auf jeden Fall entspannt. Vielleicht wollten sie auch keine Trouble haben in Sprache, wie auch immer. Aber wir treffen irgendwelche komischen Entscheidungen im Leben. Ganz persönlich manchmal. Und um mal weiterzukommen in der Bibel, wir gucken mal noch rein in die Geschichte von Adam und Eva. Denn Adam und Eva sitzen in diesem Garten und heißt es in 1. Mose 2, 9 und 16. In der Mitte des Gartens wuchs der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, gut und böse. Gott befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Mal stellen wir vor, wie viele Früchte das waren. Das war eine große Auswahl. Abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte des Baumes isst, musst du auf jeden Fall sterben. Das ist erstmal schon eine knallharte Aussage. Und ich habe dir hier 2 Bäume mitgebracht. Einmal hier den Baum des Lebens und einmal den Baum der Erkenntnis hier. Siehst du die hier hinter mir, hier so links und rechts von mir? Ich kann mal in die Mitte stellen hier. Und die 2 Bäume stehen hier und du hast irgendwo diese Wahl, nimmst du den Baum oder nimmst du den Baum? Und du weißt, du hast hier noch ganz, ganz viele andere Bäume. Noch tausende von anderen Früchten. Ey, es gibt so viele Früchte, die habe ich noch nicht einmal probiert in meinem Leben. Wahrscheinlich du auch noch nie. Wir haben mal Zeit, dass wir sie mal probieren. Aber doch entscheide ich mich ganz oft eigentlich für diesen Baum der Erkenntnis. Weil ich habe doch alles abgewägt. Ich habe doch die Finanzlage gecheckt. Ich weiß, wie der Markt sich entwickelt. Wenn ich hier investiere, ist das eine Goldgrube. Ich habe die Erkenntnis gehabt. Und dann entscheide ich mich für diesen Baum dieser Erkenntnis. Und ich zeige dir mal, was passiert mit dieser Frucht, wenn ich die nehme. Diese wunderschöne Orange, diese Frucht strahlt vor Knackigkeit. Sie strahlt vor, ey, ich habe Bock drauf, ich will reinbeißen. Gerade in dieser Zeit mit Weihnachten. Und jetzt lass mich diese Frucht mal aufschneiden. Diese Frucht ist irgendwo innerlich vergiftet. Sie hat nicht mehr das, was sie von außen einmal hatte, diesen wunderbaren Schein, sondern du machst sie auf und auf einmal ist etwas drin, was nicht mehr ganz so gut ist, wie ich es eigentlich vorher dachte. Und glaub mir, so sahen die Früchte im Garten Eden aus. Der Baum der Erkenntnis, er war schmackhaft. Aber in dem Augenblick, wo ich diese Frucht auf einmal in mein Leben hineingelassen hat, hat sie auf einmal nicht mehr Gutes hervorgebracht. Sondern eigentlich mehr Dinge, die nicht mehr ganz gut in meinem Leben sind. Vergiftete Momente, Dinge, die Sachen zerstört haben. Und wenn wir in diese Geschichte von Adam und Eva hineingucken, ganz am Anfang der Bibel, und lesen weiter, dann lesen wir davon, dass diese ganze Menschheit im Chaos endet. Dass sie sich morden gegenseitig, dass es nur noch um mein Ego geht. Kain und Abel haben diesen ersten Stresspunkt, aber es geht im Endeffekt nur noch darum. Und irgendwann sagt Gott, hey, das Spiel ist mir echt zu dumm. Ich muss hier einen Schlussstrich ziehen. Und es gibt eine Person auf dieser Erde noch, die quasi nach Gottes Willen lebt. Alle anderen waren quasi schon weit weg davon. Und diese Person ist Noah. Und dann lesen wir nämlich Folgendes, und das ist auch mein zweiter Punkt von der Erkenntnis zum Leben. Dann lesen wir in 1. Mose 6, 5 bis 14 nämlich Folgendes. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in engen Gemeinschaft mit Gott. Deshalb sprach Gott zu Noah: Ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, denn die Erde ist ihretwegen voller Gewalt. Und dann sagt er zu Noah: Bau ein Schiff aus harzigem Holz, dichte es innen und außen mit Teer ab. Noah lebt unter dem Baum des Lebens. Und sein Leben außenrum, alle Menschen, die drumherum leben, leben das eben nicht. Sie leben in absoluter Entfernung zu dem Baum des Lebens. Noah hat sich entschieden, unter Gott zu leben, mit Gott gemeinsam zu leben und Gott zu vertrauen. Und dann sagt Gott ihm diesen Auftrag: Bau ein Schiff. Und wie wir wissen, wenn du historisch nachliest, weißt du, dass Noah nicht am Meer gelebt hat. Und er auch nicht unbedingt jetzt an den größten Seen der Erde gelebt hat oder an irgendwelchen riesig großen Flüssen. Sondern er war irgendwo, wo nicht so viel Wasser ist. Vielleicht sowas wie Pforzheim. Bis ich hier an dem Badesee bin, brauche ich ganz schön lange. Das heißt, die Bedürfnisse, ein Boot zu haben, ist nicht ganz so zwingend nötig. So, das ist einfach nicht hier vorhanden. Aber Gott sagt ihm: Hey, bau ein Boot. Und wenn du so historisch nachdenkst, wie lange dieser Mann gebraucht hat, mit seiner Familie und er alleine dieses Boot zu bauen. Dieses Boot war 135 Meter lang wahrscheinlich circa, 35 Meter breit, beziehungsweise 23 Meter breit, 14 Meter hoch. So eine halbe Titanic ungefähr. Roughly. Und er soll es alleine bauen. Wenn du es hochrechnest, hat er wahrscheinlich so 55, 70 Jahre dafür gebraucht. Das ist eine ganz schöne Zeitspanne. Ich weiß nicht, ob ich nach 3 Tagen aufgegeben hätte. Also, die mussten ja erstmal das ganze Holz dran schaffen, das ganze Holz machen. Ey, das war eine ganz schöne Arbeit. Und das 55, 70 Jahre lang. Da war nicht, okay, ich gebe mal auf, so, Gott, macht das wirklich Sinn? Können wir nicht erst ans Meer ziehen? Kannst du mich nicht so ein bisschen in den Süden, in die Sonne, wo es schön warm ist? Und dann können wir reden. So, nee, hey, bau hier diese Entscheidung. Wann hast du das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, weil Gott zu dir gesprochen hat? Und nicht eine Entscheidung getroffen auf deiner Erkenntnis, die du gewonnen hast, aus der Erfahrung, die du hast, aus dem Wissen, die du hast. Ich sage nicht, dass eine Entscheidung, die ich daraus treffe, falsch ist, überhaupt nicht. Das ist ganz wichtig, dass wir unseren Verstand einschalten bei Entscheidungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wann hast du das letzte Mal bewusst eine Entscheidung getroffen, weil Gott zu dir gesprochen hat? Und gesagt: Hey, ich halte daran fest. Egal, welche Stürme des Lebens kommen, Gott, ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich möchte darauf vertrauen, dass dein Wort, was du mir zugesagt hast, trägt. Und das möchte ich erleben. Gut, okay, Noah war 70 Jahre am Bauen an dieser Arche. Dann kommt diese Flut auf einmal und wahrscheinlich von einem Tag auf den anderen. Das heißt, dann hat es 40 Tage, 40 Nächte lang geregnet. Nonstop. Und das Wasser kam aus der Erde und von oben. Von überall kam das Wasser quasi raus. 40 Tage, 40 Nächte lang. Dann sind sie noch 100, dann war das Wasser quasi so hoch gestanden, dass alle Berge bedeckt waren. Dann konnten sie 150 Tage auf dem Wasser rumfahren. Und dann irgendwann ging das Wasser wie langsam zurück und sie sind auf dem Berg so aufgesetzt. Und allein diese Phase, wo sie auf dem Berg aufgesetzt sind, waren nochmal ungefähr 120 Tage. So, Noah hat ganz viele Tiere mit reingenommen, er hat seine ganze Familie mit reingenommen. Und ich weiß nicht, wie es dir ist, aber ich glaube, ich will darauf verzichten, 300 Tage mit meinen Schwiegereltern in einem Boot so eng aufeinander zu verbringen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Vielleicht war es für die 300 Tage ein kleines Paradies, wo Gott seine Wunder getan hat. Davon bin ich überzeugt. Weil ich glaube, sonst hätte das ganz schön anders enden können. Aber Noah war diese 300 Tage auf diesem Boot quasi. Pi mal Daumen. Und irgendwann geht diese Arche auf, dieses Tor geht auf und sie verlassen diese Arche. Und dann ist das Erste, was wir dann direkt wieder lesen, in 1. Mose 8, 20 heißt es dann, dann errichtete Noah dem Herrn ein Altar und brachte darauf je eins von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer. Das ist das Erste, was Noah tut, als er diese Arche verlässt. Und was brauche er, um so ein Brandopfer zu bringen? Was denkst du, was braucht man, um so ein Brandopfer zu bringen? Ruf mal, was braucht er dafür? Holz, okay. Die Tiere, ja. Feuer auch noch, genau, Feuer hat er auch noch. Diesen Altar, den er gebaut hat. Aber was gab es zu dieser Zeit? Die Erde war doch überflutet. Standen da noch viele Bäume rum? Beziehungsweise, wenn die Bäume 300 Tage unter Wasser standen, waren die wirklich noch brauchbar für Brennholz? Direkt danach? Da war nicht wirklich Holz da. Was musste Noah tun? Er musste im Endeffekt die Tiere opfern, die aus der Arche rauskamen. Seine Nahrung, die er eigentlich gebraucht hätte, wahrscheinlich um die nächsten Tage wirklich gut zu überleben. Noah musste seinen Backup-Plan, den er hatte, mit der Arche quasi kurzerhand zu Brennholz umfunktionieren. Und musste sagen, ey du, ich vertraue darauf, dass keine Flut mehr kommt. Ich beende das hier. Er hat quasi alle seine Backup-Lösungen, die er aus menschlicher Perspektive hatte, einfach abgeschnitten. Und hat gesagt, Gott, hey, ich vertraue, ich bin bereit, dir das Opfer zu bringen. Wenn wir sagen, hey Gott, wir möchten dir was abgeben, dann fordert uns Gott heraus, das Erste zu geben. Und nicht erst dann, wenn ich genügend Backup für mich gesammelt habe. Sondern Noah ist dort da und darf das Erste an Gott abgeben und sagen, Gott, ich möchte dir Danke sagen für das, was du getan hast. Und nicht erst an mich denken und alles auf meine Seite räumen und dann, Gott, dann bleibt was für dich übrig. Nein, Noah war bereit, das als Erste zu geben. Und Gott, dann lesen wir dann, und dem Herrn gefiel das Opfer. Weil er bereit war, das Erste zu geben. Dem Herrn gefiel das Opfer. Und ich glaube, dieser bewusste Schritt, Gott dort zu vertrauen, ist ganz schön herausfordernd. Es ist ganz schön herausfordernd, weil du hattest nicht die Backup-Lösung zu sagen, okay, gut, hey, ich halte mir noch eine Hintertür offen. Und das Spannende ist, nachdem er das Opfer gebracht hat, bringt Gott diese Zusage, hey, ich werde so etwas nicht mehr geschehen lassen, den Regenbogen. Nicht davor, sondern danach. Vielleicht auch mal bewusst diesen Schritt rauszugehen aus Wasser und zu wissen, dass wenn ich mit Gott unterwegs bin, dass dieses Fundament trägt. Und zu wissen, dass ich darauf vertrauen kann, dass Gott mir den Weg mit mir geht. Und wisst ihr, ganz oft sind wir mit Gott unterwegs und sagen, ja Gott, gebrauche mich. Ich möchte was erleben mit dir. Ich möchte erleben, dass du durch mich Wunder tust, dass Menschen bewegt werden im Glauben, dass Menschen herausgefordert werden im Glauben. Und ich sitze im Gottesdienst, ich sitze auf meinem Stuhl, ich sitze zu Hause auf meiner Couch und bete Gott an und sage, Gott, tu was. Sag mir, wo es hingehen soll. Aber ganz ehrlich, ist das wie ein Auto, was auf dem Parkplatz steht und stehst da, hängst am Lenker und sagst, Gott, sag mir, wo es hingeht, sag mir, wo es hingeht. Aber kannst du dieses Auto wirklich lenken? So, das Auto kannst du eigentlich wirklich erst lenken in dem Augenblick, wo es Fahrt aufnimmt. In dem Augenblick kannst du eine gewisse Richtung definieren. Und das ist, glaube ich, auch dieses Bild für unser Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sein dürfen. Sei mal mutig und triff eine Entscheidung. Gott, hast du mich gerufen? Okay, ich gehe. Und on the way wird Gott versorgen. Auf dem Weg wird Gott uns versorgen. Um dir ein ganz aktuelles Beispiel zu geben von einem unserer Pastoren. Raffaella und Simon Janicek haben eine Wohnung gesucht, verzweifelt in Stuttgart. Und es war echt herausfordernd. Wir haben lange und viel dafür gebetet. Und irgendwann haben sie diesen Entschluss gefasst, ja, okay, gut, wir nehmen diese ganzen Abspeckungen und sind bereit, in diese Wohnung, in dieser Church zu ziehen, die nicht ideal ist, die überhaupt nicht gut ist so für die Bedingungen, die sie gerade haben. Aber sie sagen, hey, wir sehen das, dass Gott uns dorthin ruft. Und in dem Augenblick, wo sie bereit waren, loszugehen, hat dort auf einmal eine Tür geöffnet und haben sie eine geniale Wohnung bekommen. Was für ein Geschenk. Monate davor dafür gekämpft, aber in dem Augenblick, wo wir bereit sind, loszugehen, öffnet Gott auf einmal Türen. Und wir erleben Gott, hey, du trägst, es geht mit dir weiter. Und Gott hat uns nicht dazu berufen, in unserem Sessel sitzen zu bleiben und einfach nur darauf zu warten, bis was passiert, sondern du hast uns berufen, loszugehen. Und in dem Gehen versorgst du uns mit den Dingen, die wir brauchen. Gesunde Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, bedeutet, mutig mit Jesus unterwegs zu sein. Und uns aufs Wort Gottes zu stellen und zu sagen, hey Gott, du hast mir zugesagt, dass du mich versorgst. Also möchte ich darauf vertrauen. Egal, was die Welt um mich herum sagt, egal, was meine Sicherheitsbedürfnisse sagen, egal, was meine Perspektive mir sagt, Gott. Ich möchte wissen, die nächste Entscheidung, die ich treffe, treffe ich in dem Wissen, dass ich auf dein Wort mich stelle und auf deine Zusagen stelle. Und da kommen wir auch in den praktischen Teil von dieser Predigt, wo ich sage, hey, nimm das persönlich für dich mit. Weil jeder von uns hat in unserem Leben Fragen, die uns herausfordern. Dinge, die uns im Glauben auch herausfordern, zu sagen, hey, kann ich hier wirklich mutig Gott Raum geben? Sorgen wie zum Beispiel, hey, wie erziehe ich meine Kinder? Sexuelle Bedürfnisse, herausfordernde Zeiten in meiner Ehe, vielleicht auch Ängste vor meinem Job. Was kommt mit dieser Wirtschaft? Was wird passieren? Zweifel, Finanzen, Wünsche. Du siehst hier so einen Zettel. Und um dir das mal ganz praktisch zu machen in deinem persönlichen Alltag, mache ich dir Mut. Nimm dir mal einen Abend Zeit oder nimm dir mal mehrere Abende in der Woche Zeit, wo du sagst, hey, ich schreibe mir bewusst die Dinge auf, die mich in meinem Glaubensleben vielleicht herausfordern, die Sorgen in mir auslösen, die Ängste in mir auslösen, die mir vielleicht auch Unsicherheit geben. Bereiche, wo ich neu das Wort Gottes erleben darf, wo ich neu die Zusage Gottes brauche. Vielleicht sind es bei dir Finanzen, ich weiß es nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, die du reinschreiben kannst. Aber mach das mal regelmäßig und mach das wiederholend. Denn jeden Abend hast du vielleicht auch andere Herausforderungen, die dich aus dem Tag getriggert haben, die dich herausgefordert haben aus diesem Tag. Und du darfst die Sachen aufschreiben, auf der einen Seite wirklich so eine Spalte aus Papier machen und schreib das ruhig mal alles auf. Und wenn du es eine Woche lang tust, ziehst du so eine Tendenz, wo du sagst, hey, da habe ich vielleicht wirklich Bereiche, wo ich genau das neu brauche. Und dann dürfen wir entdecken, was das Wort Gottes sagt, weil das Wort Gottes trägt. Und das Wort Gottes bringt Leben in uns hervor. Johannes 1,1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hey, auf das Wort Gottes darfst du dich stellen, da drin liegt Kraft. Das Wort Gottes gibt uns Leben. Viel zu oft stellen wir uns auf unsere Sicherheiten, auf unsere Bedürfnisse, auf das, was ich an Erkenntnis errungen habe. Ich stelle mich zu dem Baum der Erkenntnis und sage, ich habe doch die Erkenntnis. Ich habe doch die Fakten gecheckt, Gott. Das kann nicht passieren. Sorry, Gott. Das ist mir viel zu unlogisch. Und Gott wird dir nicht eine Aufgabe geben, die ultimativ riesig groß ist, sondern Gott wird anfangen, im Kleinen dich herauszufordern. Und würde dich ermutigen, im Kleinen treu zu sein. Wenn du im Kleinen treu bist, würde dir mehr geben. So diese Herausforderung, mutig mit Gott umzugehen, wird nie zu Ende sein. Es wird nie an den Punkt kommen, zu sagen, Gott, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, ich setze mich in den Sessel und alles ist entspannt. Nein, Gott wird uns jeden Tag neu herausfordern, ihm zu vertrauen und auf dieses Fundament zu treten und mit ihm unterwegs zu sein. Deswegen sei mutig, fang im Kleinen an. Und du wirst sehen, wie du immer mehr das Wirken Gottes in deinem Alltag, in deinen Entscheidungen auch erleben darfst. So, und um dir das ganz praktisch mal in diesem Bild noch zu machen, habe ich dir mal so 4 Parallelstellen zu diesem jeweiligen Thema rausgesucht. Und wenn du das zu Hause für dich machst, gebe ich dir 2 Webseiten mit, die du persönlich einfach nutzen kannst, wo ich dir ohne schlechtes Gewissen sagen kann, hey, da kannst du eigentlich fast alles lesen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen dabei habe. Und das ist einmal biblesurfer.de und diebibel.de. Da kannst du deine Sachen oben eingeben und kannst quasi zu den Themen Vertiefungen suchen. Dein Glauben selber zu vertiefen und zu festigen. So, zu sorgen kannst du 1. Petrus 5,1 lesen. Werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Psalm 139, vielleicht nicht der klassische Vers, den du zur Sexualität siehst, aber ich persönlich glaube, dass da ganz, ganz viel drinsteckt, weil der spricht darüber, wie Gott wunderbar Menschen gemacht hat. Und setz ihn mal auf deine Frau oder auf deinen Ehemann und sag mal, hey Gott, du hast diesen Mann so wunderbar gemacht, du hast diese Frau so einzigartig gemacht. Und lies es mal aus dieser Perspektive raus, wenn du verheiratet bist. Wie Gott die als andere Person sieht. Und wenn du dich gerade nicht dazu fühlst, in der Lage, dass du die Person so sehen kannst, dann bete dafür, dass Gott dir genau seine göttliche Perspektive für den anderen gibt. Psalm 23, lern ihn auswendig. Es ist so ein wichtiges Fundament, das kannst du immer wieder benutzen. Jeremia 29, du sagst, hey, ich habe vielleicht Zweifel in meinem Glauben, Zweifel, ob Gott wirklich Realität ist, ob er wirklich wahr ist. Jeremia 29, wo es heißt, hey, sucht Gott, so wird ihr, sucht, klopft an, so macht Gott auf quasi, sucht ihn, so werdet ihr ihn finden. Gottes Wort ist gleich Leben in meinem Leben. Gottes Wort bringt Leben hervor in meinem Leben. Und auf das Wort Gottes kann ich mich stellen. Die Entscheidung, die ich persönlich in meinem Leben treffe, gesunde Entscheidung, die ich treffen darf, darf eine Entscheidung zu sein, hey, ich fange an, im Wort Gottes zu suchen, was Gott zu meinen Sachen vielleicht sagt. Und wo ich mich auf das Wort Gottes stellen kann, auch wo ich mich auf die Zusagen Gottes stellen darf. Ich sage es nicht, in Johannes 6, 5, 1, und das ist ein spannendes Part, also es geht wie bei Adam und Eva. Jesus war im Garten, Adam und Eva waren im Garten. Und Johannes 6, 1 heißt es, ich bin das lebendige Brot, wer das vom Himmel her, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Und dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Gott ist dieses Brot, dieses lebendige Brot für dich. Und genauso kann ich zum Baum des Lebens gehen und sage, hey, ich möchte vom Baum des Lebens diese Früchte essen. Und ich sehe diese Frucht und ich kann sie genauso aufschneiden. Und auf einmal ist dieser Apfel vollkommen von innen. Er ist gut. Man kann reinbeißen. Ich darf mich entscheiden, von welchem Baum ich vielleicht leben möchte, von welchem Baum ich vielleicht auch essen möchte. Adam und Eva haben sich entschieden, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Aber Jesus kam und sagt, hey, das ist mein Brot. Ich gebe es euch, damit die Welt leben kann. Ich habe mich hingegeben, damit du vom Baum des Lebens essen kannst. Dass du ewiges Leben hast. Dafür bin ich gekommen, sagt Jesus zu uns. Und er sagt, hey, komm, der Baum des Lebens ist Realität. Er steht für jeden bereit und jeder kann hingehen und vom Baum des Lebens essen. Jeder kann sich sagen, hey, ich setze mich unter den Baum des Lebens in all meinen Fragen und ich setze mich auf die Seite des Lebens. Und ich setze mich auf das Wort Gottes. Ich vertraue darauf, dass das Wort Gottes Realität wird in meinem Leben. Jesus musste auch Entscheidungen treffen. Jesus stand im Garten Eden und er musste auch diese Entscheidung treffen, wo er sagt, hey, lasse ich diesen Kelch an mir vorüberziehen? Oder bin ich bereit, den Weg zu gehen? Und ganz oft stehen wir persönlich in unserem Leben genau an diesen Punkten, wo wir genau diese Entscheidungen treffen müssen. Meine erste Entscheidung darf sein, Jesus, ich stelle dich an erste Stelle. So wie Noah gesagt hat, hey Gott, ich stelle dich an erste Stelle. Ich möchte dir vertrauen, dass du mich versorgst mit all den Dingen, die ich brauche. Auch wenn ich aus meiner menschlichen Perspektive es nicht logisch nachvollziehen kann. Aber ich möchte dir vertrauen, Gott. Und beim nächsten Schritt darf ich mich dazu entscheiden, egal welche Herausforderung kommt, ich darf mich auf das Wort Gottes stellen. Ich darf wissen, dass Gott Leben in meinem Leben hervorbringt, weil Gott Realität ist. Und ganz oft leben wir in unserem Glaubensleben vielleicht in diesen Momenten davon, dass wir von diesem emotionalen Glauben leben. Yo, ich hatte eine coole Worship-Zeit. Yo, das war heute richtig gut im Auto oder wie auch immer. Das hat mich so emotional ermutigt, im Glaubensschritt zu gehen. Und glaub mir, das ist wichtig, das ist gut. Und das ist auch absolut okay. Aber genauso wichtig ist es, das Wort Gottes zu lesen und zu sagen, Gott, ich stelle mich auf dein Wort. Ich weiß, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen darf und dass du für mich sorgst. Und ich möchte diese Worte laut aussprechen über mein Leben, egal was für Sorgen ich gerade habe, egal was für Zweifel ich gerade habe. Gott, ich kann dich gerade finden. Ich lese Jeremia 29. Ich möchte dich suchen, ich möchte dich finden. Du lässt dich von mir finden. Dein Wort bringt Leben in meinem Leben hervor. Fang an, das Wort Gottes zu lesen und lese es laut aus. Hör auf, es nur im Bus oder in der Bahn leise vor dich hinzumurmeln oder überhaupt leise zu lesen, nur im Kopf zu lesen. Hock dich zu Hause hin und lese es laut. Das macht einen Unterschied. Sprich es laut aus, das Wort Gottes. Es darf in deinem Leben wirkliches Leben hervorrufen. Wir werden jetzt nachher gleich Abendmahl feiern. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und vielleicht bist du genau an diesem Punkt, wo du sagst, hey, eigentlich stehe ich genau an dieser Herausforderung, dass ich neu erleben darf, dass Gott Leben in mir hervorbringt. Wie wir gelesen haben in Johannes 6, 5,1. Du kannst nochmal kurz einblenden, bitte. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Wer vom Baum des Lebens isst, wird ewig leben. Nicht, ja, dir würde es mal ein bisschen gut gehen oder so, sondern, hey, ich darf diese Perspektive haben, ich darf ewig mit Gott unterwegs sein. Weil ich mich unter seinen Baum stelle. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich gegeben habe, damit die Welt leben kann. Damit die Welt einen Zugang hat zum Baum des Lebens. Und diesen Zugang dürfen wir immer wieder neu feiern, indem wir das Abendmahl feiern. Und ich weiß nicht, wo du persönlich in deinem Glaubensleben gerade stehst. Ob du dich noch nie für Jesus bewusst entschieden hast oder ob du dich schon mal bewusst für Jesus entschieden hast. Oder ob du gerade eher sagst, hey Jonas, eigentlich habe ich meine letzten 10 Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren eigentlich eher auf dem Weg, eher auf dem gebaut, dass ich sie auf meiner Erkenntnis gebaut habe. Auf meinem Wissen. Und ich möchte umkehren, Gott. Hey, ich möchte umkehren zum Baum des Lebens. Ich möchte mehr, Gott, ich möchte mehr deine Entscheidung treffen. Ich möchte mehr dein Wort in meinem Leben Realität werden lassen. Dann feier das Abendmahl ganz bewusst, dass Gott auf deiner Seite steht, dass er dir hilft, dabei die nächste Entscheidung zu treffen. Dass er uns dabei hilft, gesunde Entscheidungen zu treffen. Und sei dir bewusst, Gott hat dich nicht verlassen, nur weil du denkst, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Hey, Gott steht auf deiner Seite. Er steht neben dir, er nimmt dich in den Arm, er liebt dich und sagt, hey, du bist wunderbar, wie du gemacht bist. Und ich möchte aus all den Entscheidungen, die du getroffen hast, etwas Gutes hervorbringen. Wenn ich als Papa denke, wie viele falsche Entscheidungen ich vielleicht in meiner Erziehung treffe, darf ich trotzdem wissen, Gott kann aus meinen Kindern geholfen werden. Ich darf wissen, dass er sie segnet. Und er darf mein Leben dazu nutzen, dass andere Menschen die Liebe Gottes erleben. Obwohl ich nicht perfekt bin. Obwohl ich Ecken und Kanten habe. Und die bringen wir alle an den Tisch. Und Gott macht daraus was Gutes, weil ich mich auf die Seite des Lebens stelle und sage, Gott, hey, ich stelle mich zu dir. Ich stelle mich auf dein Wort. Ich vertraue darauf, dass dein Wort Realität werden darf in meinem Alltag. Und lass uns auch gemeinsam kurz aufstehen. Ich möchte für dich beten. Die Band wird ein bisschen Musik spielen. Vielleicht ist für dich dran, auch vielleicht jemanden zu suchen, mit dem du zu beten hast, wo du sagst, hey, ich möchte mit jemandem bewusst dafür beten. Ich möchte für auch Dinge, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe, bewusst am Kreuz ablegen. Gott, ich möchte sie bei dir abgeben. Ich möchte sie eintauschen gegen dein Wirken. Und ich möchte deine Kraft in den Momenten sehen, wo ich vielleicht aus eigener Perspektive entschieden habe. Und wo ich vielleicht jetzt bis zum Hals im Dreck drin stecke. Deswegen. Aber genau dort ist Gott und er hilft dir. Und such dir jemanden, mit dem du beten kannst. Ich werde nach hinten stehen, du kannst gerne mit mir beten. Und wenn du mehr brauchst, such dir eine Kleingruppe, einen Hauskreis, wo du das vielleicht auch unter der Woche tun kannst. Und ich möchte für dich beten und fürs Abendmahl. Und ich mache dir Mut, komm zum Baum des Lebens, komm zu Gott. Und lass dich neu ermutigen von ihm. Papa, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir dafür, dass du Realität bist in meinem Leben und in unserem Alltag. Ich danke dir dafür, dass wir uns auf dein Wort stellen dürfen, dass dein Wort Leben in uns hervorbringt. Dass dein Wort nach Leben schmeckt und nicht nach vergifteten Früchten. Und ich danke dir dafür, dass wir dieses Abendmahl feiern dürfen mit diesem Bewusstsein, dass du diesen Weg freigemacht hast. Und dass wir alle Dinge am Kreuz ablegen können bei dir und dass du Gutes für uns vorbereitet hast. Dass du mit uns gehst und uns niemals im Stich lässt. Herr, ich danke dir.